Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen Sonntag haben wir Korinther 4, die Verse 16 bis 18. 2. Korinther 4, 16 bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und liebe Schwestern, liebe Gäste, der Name des heutigen Sonntags heißt Jubilate, jubelt. Das will mit dem Leiden, von dem Paulus hier auch spricht, uns Gottes Wort sagt, nicht so recht zusammenpassen. Denn jubilieren tun wir im Leiden, im Blick aufs Leiden, doch eigentlich vor allem dann, wenn es vorbeigegangen ist. Das, liebe Geschwister, ist übrigens auch der Grund, warum Paulus im Leiden jubelt. Warum? Ist sein Leiden vorbei, als er diesen Brief schreibt? Nein. Aber Paulus schaut nach vorn. Paulus schaut nach vorn über die Zeit des Leidens hinaus. Paulus schaut auf die Zeit, in der das Leiden der Vergangenheit angehören wird. Paulus sieht auf die Auferstehung. Und Paulus sieht auf die Herrlichkeit, die Gott uns bereitet hat. Das sind die Verse davor, Vers 14. Denn wir wissen, dass der Herr, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns auferwecken wird. Darum werden wir nicht müde. Das ist der logische Satzanschluss. Darum werden wir nicht müde. Oder Elberfelder, deshalb ist das Gleiche. Und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt der Predigt. Darum werden wir nicht müde. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Lesen und Hören dieses Bibelworts. Irgendwie schüttelt ich mich da immer innerlich so ein kleines bisschen bei solchen Bibelworten. Denn stimmt's, was Paulus da so vollmundig behauptet, dass wir als Kinder Gottes nicht müde werden? Blicken wir zurück auf die letzte Woche, auf die letzten 1, 2, 3 Monate. Ich weiß nicht, wie lange wir zurückblicken müssen, wahrscheinlich gar nicht so furchtbar lange. Und dann müssen wir sagen, nein, stimmt gar nicht. Wir kennen das alle doch ganz anders. Müdigkeit, Kraftlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Motivationsmangel. Das sind doch alles Wirklichkeiten und Erfahrungen in unserem Alltag, auch als Kinder Gottes. Und Martin Luther hat geradezu gesagt, wenn einer ohne Anfechtung ist, ohne Müdigkeit, ohne Niedergeschlagenheit, wenn einer ohne Tiefe und ohne Not immer so nur auf Wolke 7 dahinschwebt, der muss sich fragen, ob er überhaupt in der Nachfolge Jesu lebt. Der muss sich fragen, ob Gott an ihm überhaupt am Werk ist. Denn das Werk Gottes am Menschen geht immer durch Leiden, durch Schwachheiten, durch Anfechtungen, durch Kraftlosigkeiten hindurch. Hat sich Paulus also geirrt, wenn er sagt, darum werden wir nicht müde? Es ist ja nicht nur der Paulus, es ist Gottes Wort. Wenn es nur der Paulus gewesen wäre, der hätte sich irren können. Gottes Wort irrt sich logischerweise nicht. Nein, Paulus weiß doch selber aus eigener Erfahrung und kennt die bodenlosen Tiefen, die Nöte, die über die Kräfte gehen, in denen nichts mehr da zu sein scheint, was hält. Auch Paulus selbst kennt so große Nöte und Anfechtungen, dass er sagen kann, ich habe am Leben verzagt. Anfang gerade dieses Briefes, Kapitel 1, Vers 8. Ich habe am Leben verzagt. Ich war so müde, ich war so matt, ich war so niedergeschlagen, dass jede Hoffnung weg war. Was aber meint Paulus dann, wenn er sagt, wir werden nicht müde? Paulus unterscheidet zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen. Deshalb habe ich auch das etwas merkwürdige Predigtthema gewählt, Doppelleben. Wir führen ein doppeltes Leben, ein Leben nach dem Äußeren, ein Leben nach dem inneren Menschen. Das Müde und verzagt werden ist die Erfahrung, die wir am äußeren Menschen machen. Aber der Innere bekommt täglich neu die Kraft Gottes, auch wenn der Äußere zerschlagen am Boden liegt. So sagt Paulus Vers 16, wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, wörtlich, wie es Elberfelder übersetzt, zerrieben wird, wie zwischen den Mahlsteinen der rauen Wirklichkeiten des Lebens zerrieben wird, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Und deshalb habe ich auch an dieser Stelle heute Jesaja 40 als Lesung gewählt, denn genau auf diese Weise erfüllt sich die Verheißung von Jesaja 40. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die Knaben werden müde und matt und die Jünglinge fallen. Heißt ja, auch wenn der Mensch in der Blüte seiner Kraft und seines Lebens ist, wird er trotzdem müde, matt und fällt. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir sehen das, was uns Gottes Wort 2. Korinther 4 sagt, ist genau die Verheißung, die uns schon Jesaja 40 gibt. Aber zunächst mal gilt, unser äußerer Mensch verdirbt. Das erleben wir in vielfacher Weise dramatisch. Vom Tag der Geburt an geht der Mensch dem Sterben entgegen. Und dieses Sterben, dieses Verfallen und Verderben betrifft nicht nur den Körper. Es ist immer wichtig, dass wir ganz genau hinhören, was Gottes Wort sagt. Gottes Wort sagt nicht, der Leib verdirbt. Gottes Wort sagt, der äußere Mensch verdirbt. Das betrifft Leib und Seele. Und wir kennen ja heute längst aus der Medizin die psychosomatischen Zusammenhänge, die Zusammenhänge von Leib und Seele. Ganz praktisch zum Beispiel, jetzt im Frühjahr wirkt es sich wieder positiv aus, wenn die Sonne scheint, im Herbst negativ, Zusammenhang von Lichtmangel und Depression. Zusammenhang von Kopfschmerzen und seelischem Gemeinbefinden, wenn es einem fast die Birne wegreißt vor Kopfschmerzen, Migräne und allem Möglichen, dann hängt der ganze Mensch schwerst angeschlagen in den Seilen. Wenn unser äußerer Mensch an Leib und Seele verdirbt, dann hat das auch seine Auswirkungen auf den Geist, auf die geistliche Dimension des Lebens. Also wir sehen, wie alles miteinander zusammenhängt. Wenn Gott gerade viel Licht in unser Leben fallen lässt, wenn wir viel von seinem Wirken sehen, dann kommt der Glaube auch leichtfüßig und fröhlich daher. Wenn Gott uns dagegen in der Krankheit belässt, die Leiden des Alters nicht spürbar mildert, körperliche und seelische Schmerzen quälend auf uns liegen, dann verliert der Glaube unter den Umständen viel von seiner Leichtfüßigkeit. Wir merken also, dass der äußere Mensch verdirbt, betrifft nicht nur Leib und Seele, es hat auch Auswirkungen auf den Inneren. Der Innere und der Äußere lassen sich in unserer Wahrnehmung nicht trennen. Wir sehen es ganz deutlich bei Jesus am Kreuz. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und beides noch in Vollkommenheit. Aber wenn wir jetzt schauen auf Jesus am Kreuz, dann sagt der menschliche Anteil Jesu nicht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Während der Göttliche jubelt, Vater, ich danke dir, dass du auch in dieser Stunde deine Hand über mir hältst und bei mir bist. Es ist ein und dasselbe. Aber in dieser Person sind beide Wirklichkeiten am Werk. Der äußere Sichtbare und der innere Unsichtbare. Wir führen als Christen also eine Art Doppelleben. Nicht im Sinne von Doppelleben, wo da einer im äußeren Leben ein ehrbarer Geschäftsmann und hintenrum ein furchtbarer Halunke und Schurke ist, so nicht. Nicht im Sinne von Unehrlichkeit, von Widerspruch, von Sein und Schein, sondern ganz echt, wir sind ein Doppeltes. Wir sind ein Äußerer, dem Verderben ausgelieferter, der Vergänglichkeit ausgelieferter und ein innerer, täglich erneuerter Mensch zugleich. Wir sehen diesen Kontrast ja immer wieder bei Luther sehr deutlich. Wie beides in ein und derselben Person zusammen ist, da sehen wir auf der einen Seite den unglaublich mutigen, den unerschütterlich standhaften Luther. Der sagt, und wenn so viel Teufel in Worms wären wie Ziegel auf den Dächern, so müsste ich doch hinein. Angesicht von Acht und Bann, von Todesgefahr, sagt er, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Der seinen Mitstreiter Melanchthon wegen dessen Furchtsamkeit heftig schilt, ihm schreibt, ich hasse deine Angst. Ich hasse es. So wörtlich. Der seinem schützenden Unterstützer Kurfürst Friedrich dem Weisen schreibt, dass er seine Hilfe nicht braucht, sondern im Gegenteil, er wolle den Kurfürst Friedrich den Weisen beschützen durch seinen Glauben. Und auf der anderen Seite sehen wir einen verzagten, einen niedergeschlagenen Luther, der schier verzweifelt über den verschiedenen Feinden der Reformation, über falschen Brüdern, über Schwärmern, über der eigenen Unvollkommenheit, und er es bitter nötig hat, dass ihn seine Frau herausholt aus seiner schwermütigen, niedergeschlagenen, ermatteten Stimmung und ihn wieder hinweist auf den lebendigen Gott. Es ist ein und derselbe Luther, ein und dieselbe Person, durchlebt beides. Je nachdem, ob Luthers Blick gerade vom Sichtbaren gefangen wird oder ob er auf das Unsichtbare sieht. Und sagt uns Gottes Wort, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die Bibel redet vom Adler. Und am Adler wird das Prinzip des Nicht-Müde-Werdens deutlich. Ist doch interessant, dass die Bibel da nicht vom Spatzen redet, sondern vom Adler. Oder vom Kolibri. Kolibri wird ziemlich schnell müde. Warum? Er schlägt mit den Flügeln wie irre. Ist erschöpft. Der Adler hat eine ganz andere Flugtechnik als der Kolibri oder auch als der Habicht oder der Falke. Der Falke ist zwar schneller, aber er verbraucht auch viel mehr Kraft. Der Adler ist wie unser Bussard oder Milan ein Segelspezialist. Er stößt sich vom Horst ab und lässt sich in die Aufwinde fallen. Adler gibt es bei uns normalerweise nicht mehr, außer vielleicht mal einem Seeadlergast. Ich weiß nicht, ob Fischadler am Pfedersee regelmäßig vorkommen, aber wir sehen sie hier selten. Bussarde und Milane sehr wohl haben die gleiche Flugtechnik. Ich fand das schon immer als Kind faszinierend, den Milanen zuzuschauen, mangels Adlern, die wären noch faszinierender gewesen. Ich weiß, wenn ich als Kind schon auf dem Feld stand und habe den Milanen zugeguckt, wie die sich so in den Aufwinden höher schrauben, ohne einen einzigen Flügelschlag. Immer höher, immer höher. Und am Schluss ist er ganz oben am Himmel, dass man fast ein Fernglas braucht, um den Punkt da oben überhaupt noch als Milan zu erkennen. Und dabei fliegt er nicht mit eigener Kraft. Der tut gar nichts. Der hält nur die Flügel auf. Er fliegt mit der Kraft des Windes. Und liebe Geschwister, das ist das Geheimnis, zu laufen und nicht müde zu werden. Das Geheimnis, nicht in eigener Kraft zu laufen, sondern in der Kraft Gottes. Nun ist das leichter gesagt als getan. Denn der äußere Mensch läuft in eigener Kraft. Der innere sollte in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Und die in der Tat ist unerschöpflich. Nun lässt sich das erkenntnismäßig und in der Theorie sehr gut trennen. In der Praxis sieht das ganz anders aus. Einfach deshalb, wie ich schon ausgeführt habe, weil wir den inneren und äußeren Menschen zwar in der Theorie unterscheiden können, im Alltag ist es aber ein und derselbe Kerl oder ein und dieselbe Frau. Auch der neue Mensch in Christus lebt eben noch in einem vergänglichen Leib, lebt mit einer Seele unter den Gesetzen des Sündenfalls, zu denen auch die Gesetze von Müdigkeit und Erschöpfung gehören. Es ist eben nicht so einfach zu sagen, der äußere Mensch, das ist nur mein Leib. Und wenn wir jetzt asketisch leben, meditieren und uns aus den leiblichen Begrenzungen emporschwingen, in die reine Geistigkeit hinein, dann lassen wir diese irdische Begrenztheit den äußeren Menschen hinter uns. Haben schon viele versucht, sind alle auf die Nase gefallen. Geht nicht. Nein, der äußere Mensch ist ja unser ganzer alter Mensch mit den ganzen seelischen und psychischen Empfindungen. Und da merken wir sehr wohl, wie nicht nur der Körper, sondern auch unsere Seele niedergeschlagen, mutlos, verzagt und müde werden kann. Dabei ist auch wichtig zu sehen, dass dieses Verzagtwerden einen tiefen Sinn hat. Paulus sagt es Kapitel 1, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selber setzen. Das ist direkt der Vers, nachdem er gesagt hat, wir haben am Leben verzagt. Das begründet das, warum hat uns Gott in diese Situation kommen lassen, in diese Müdigkeit, in dieses Ermattetsein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selber setzen, nicht auf unsere Kraft, nicht auf unser Flügel schlagen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns selbst aus solcher Todesnot errettet hat und retten wird. Leiden, das Zerriebenwerden der eigenen menschlichen Kräfte muss geschehen, um unser menschliches, fleischliches Selbstvertrauen zu zerstören, zerreiben, wörtlich zerreiben, damit ein geistliches Selbstvertrauen wachsen kann, Christus in uns. Luther schreibt deshalb zu Korinther 2, Vers, Kapitel 6, Vers 9, zum Wort als die Sterbenden und siehe, wir leben, immer noch der gleiche Gedankengang, sterbend und siehe, wir leben, schreibt Luther, Gott lässt seine Kinder oft kraftlos und unterdrückt werden, dass jedermann meint, es sei aus mit ihnen und habe ein Ende. Und eben in denselben ist er am stärksten da. Genau da, wo seine Kinder so kraftlos, so schwach am Boden liegen, dass man meint, vorbei, da ist er am stärksten da. Denn wo Menschenkraft ausgeht, da geht Gottes Kraft ein, wenn der Glaube da ist und darauf wartet. Auf der anderen Seite lässt Gott seine Feinde sich mächtig erheben. Er zieht seine Kraft heraus und lässt sie sich von eigener Kraft aufblasen. Denn wo Menschenkraft eingeht, da geht Gottes Kraft aus. Wenn nun die Blase voll ist und jedermann mal meint, sie liegen oben, haben gewonnen und sie auch selbst sicher sind und haben es zum Ziel gebracht, so sticht Gott ein Loch in die Blase und es ist aus mit ihnen. Die Narren wissen nicht, dass eben indem sie aufgehen und stark werden, sie von Gott verlassen sind und Gottes Arm nicht bei ihnen ist. Soweit Luther. Trefflicher kann man es kaum sagen. Der Sinn des Ganzen, Gott hat nicht unsere Taten. Gott hat nicht unseren äußeren, sondern Gott hat unseren inneren Menschen vor Augen, unser Wesen. An uns selbst ist er interessiert, nicht an unseren Leistungen für ihn. Uns will er zubereiten für die Ewigkeit. Und das geschieht durchs Leiden. Im Leiden wächst und entsteht der neue Mensch. Johannes 3,30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist ein göttliches Muss, ein göttliches Gesetz. Nur so, wie das Alte stirbt, kann das Neue wachsen. Und das ist ein lebenslanger Prozess, in dem der alte äußere Mensch zerrieben wird und der innere Tag zu Tag erneuert wird. Und es ist eben nicht so, liebe Geschwister, das wäre doch herrlich. Wir haben unser schönes großes Taufbecken da vorne, dass durch die Taufe alles auf einen Schlag ganz anders wäre. Wäre herrlich, wenn wir sagen könnten, wir lassen unser Taufbecken volllaufen, schön auf 20 Grad temperiert, wir steigen mal kurz rein und dann stehen wir als neuer Mensch auf und alle Probleme und Anfechtungen, alle Sorgen und Nöte, alle Mutlosigkeiten und Verzagtheiten sind von uns abgewaschen und im Taufwasser zurückgeblieben. Das lehren manche, aber das sind die Schwärmer. Und wir alle wissen, und fast jeder von uns war schon irgendwo mal im Taufbecken, der weiß, die Mutlosigkeiten und Kraftlosigkeiten, die sind da nicht zurückgeblieben, die hängen mir immer noch an. Es wäre ein schöner Weg, aber es ist nicht der Weg des Herrn. Der Weg des Herrn ist der Weg des Leidens. In unserer schnelllebigen, vergnügungssüchtigen, ja man darf ruhig sagen, oberflächlichen und leidensscheuen Zeit hat das Leiden auch in frommen Gemeinden zunehmend keinen Platz mehr. scheint ein Unfall zu sein. Ein Moment der Unachtsamkeit Gottes. Gerade auch für die Korinther war Leiden etwas, was sie in ihrer Vorstellung von Jesus Nachfolge nicht unterbringen konnten. Sie wollten hier und heute die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber ganz und gar anders sieht es die Bibel. Leiden schafft Herrlichkeit. Auf welchem Weg, das ist der dritte und letzte Punkt, wir sehen nicht auf das Sichtbare. Das ist gewissermaßen der Schlüsselgedanke dabei. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, Vers 18. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Warum? Was sichtbar ist, ist zeitlich, nämlich vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig, nämlich unvergänglich. Wir sehen einen Widerspruch. Wir sehen auf das Unsichtbare. Wer von euch hat schon mal aufs Unsichtbare geschaut? Organisch ist es gar nicht möglich. Denn es gehört zum Wesen des Unsichtbaren, dass man es eben nicht sehen kann. Geistlich aber ist es möglich. Solange wir den Blick auf das Sichtbare, auf das Gegenwärtige gerichtet haben, kommt uns die Sache mit dem Leiden immer wieder sehr schwer an. Der geistliche Blick aber sieht auf das Unsichtbare, auf das Ewige. Und genau, liebe Geschwister, das ist der springende Punkt. Wenn Paulus diese Gedanken entfaltet, taucht nirgends der Gedanke auf, dass Paulus seinen Trost aus der Hoffnung schöpft, dass es in diesem Leben noch wesentlich besser werden würde. Paulus hofft ganz auf die Ewigkeit. Das schließt nicht aus, dass er darum betet, dass es noch besser wird und dass er mit der Möglichkeit rechnet, dass es noch besser wird. Aber das ist nicht der Grund seiner Hoffnung. Der Grund seiner Hoffnung richtet sich ganz auf den ewigen Gott und auf die Ewigkeit, die Gott ihm bereitet hat. Für uns heißt das, Jesus nimmt uns den Weg des Sterbens nicht ab. Auch für Kinder Gottes ist das Leben ein ständiges Sterben. Aber das Ziel ist ein anderes. Wir sterben nicht zum Tod, wir sterben zum ewigen Leben. Das ist der Unterschied. Für den, der auf das Unsichtbare sieht, für den ändert sich die Wahrnehmung des Leidens. Das merken wir gleich ganz brutal, wenn Paulus spricht. Ich weiß nicht, ob ihr mitgelesen und drüber gestaunt habt. Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal. Das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal. Der Paulus sagt, euer Leiden, das ist doch nur so ein Husch. So. Und das war's. Und wer von uns ist da, der sagt, ja, habe ich immer so erlebt. War's. Da merken wir, die Wahrnehmung ändert sich, weil sich der Blick geändert hat. Leicht, sagt Paulus. Leiden viele nicht Jahre und Jahrzehnte? Aber das ist der Punkt, Paulus steht nicht mit der Stoppuhr da und misst, wie lange unser Leiden andauert. Paulus beschreibt das Wesen des Leidens und er sagt, alles Leiden geht schnell vorüber, denn es ist zeitlich. Wie kurz, wie schnell vorübergehend ist doch alles Zeitliche im Vergleich zur Ewigkeit. Deshalb kann er sagen, leicht, vorbei, weil er es im Maßstab der Ewigkeit sieht. Leicht? Wer hat beim Lesen dieser Verse nicht schon lautstark innerlich Protest angemeldet? Leicht, lieber Paulus, habe ich mir anders vorgestellt. Ich komme auf dem Zahnfleisch daher. Die Lasten des Alltags, die Sorgen der Zukunft drücken mich metertief in den Boden. Und du sagst leicht. Paulus sagt nicht, dass wir unsere Bedrängnis und Not als leicht empfinden. Paulus sagt, sie ist leicht. Federleicht ist unser Leiden im Verhältnis zum über alle Maßen hinausgehenden Gewicht der Herrlichkeit. Wir stellen es ja bei Paulus immer wieder fest, wieder so eine Formulierung. Ich habe es vorhin gerade beim Lesen des Predigttextes nochmal gedacht, wo der Paulus sich regelrecht sprachlich überschlägt. Über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Im Verhältnis dazu ist das Leiden dieser Weltzeit leicht, federleicht. Leicht ist eben relativ. Nämlich ein Kilo. Kennt ihr so einen Eisenklotz? Früher hat man den für die Wagen gehabt. Ein Kilo, nehme eine Blattlaus, stell das Kilo drauf. Ist die Blattlaus platt? Nicht mit B, sondern mit P dann. Ein Kilo für eine Blattlaus ist verhältnismäßig schwer. Nehme ich das Kilo und habe so einen afrikanischen Elefantenbullen, der nicht nur 6, im Extremfall bis 12 Tonnen Lebendgewicht auf die Waage bringt, ein Riesenvieh, würde kaum bei uns in die Kirche passen, und stellt dem ein Kilo auf den Rücken, das merkt er gar nicht. Leicht ist relativ. Und deshalb sagt der Paulus, sagt Gottes Wort, leicht ist eure Bedrängnis im Vergleich zum Gewicht der Herrlichkeit, die auf euch zukommt. Leicht ist unser Leiden, weil wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Und wer auf das Unsichtbare sieht, wer ist das Unsichtbare? Der Unsichtbare, der lebendige Gott mit seinen Verheißungen. Der spannt die Flügel des Glaubens aus. Jetzt kommen wir nochmal zum Adler. Das ist eigentlich der wichtige Punkt. Die Flügel des Glaubens ausspannen. Was passiert, wenn der Adler seine Flügel nicht mehr ausspannt, sondern anlegt? Geht ziemlich steil bergab. Und das ist der Punkt, liebe Geschwister, ehrlich, Hand aufs Herz, das ist doch unser Problem. Wenn es ziemlich steil bergab geht, dann haben wir gerade die Flügel des Glaubens angezogen. Und dann leben wir nicht mehr in den Aufwinden der Verheißungen Gottes. Lasst uns deshalb die Flügel des Glaubens ausspannen. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Nicht auf Sichtbare, nicht auf die Leiden, sondern auf die Verheißungen des Herrn sehen. Dann wird der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Dann leben wir in den Aufwinden Gottes. Dazu schenke uns der Herr seinen Heiligen Geist. Amen.